Leben braucht Zugaben. Ali Molochi. Geboren im Iran, Flüchtlingskind, landet in Österreich. Kein Deutsch, keine Sicherheit. Ein Junge mit vielen Fragen und wenig Antworten. Dem Schulabbruch folgen mehr als 40 Jobs, ein Studium, eine Rekordzeit, eine Managementanstellung, eine Sinnkrise, eine Lehreranstellung und eine Geschäftsidee. 2011 gründete Watchedu, eine Plattform, die Menschen hinter ihren Jobs sichtbar macht. Jeder, jede hat einen Weg, jeder eine Geschichte. Ali gibt ihnen eine Bühne. Mittlerweile hat Ali viele Antworten gefunden, als Speaker, als Autor, als Mentor. Auf Bühnen, in Büchern, vor Kameras. Er spricht über Scheitern, über Mut, über Veränderung, über das Leben, das mal ruhig, mal laut ist. Mal sicher, mal chaotisch. Immer anders, immer neu erfinden. Ali Molochi ist Unternehmer, aber auch Motivator. Was sagst du zum Intro? Passt soweit für dich? Hallo.
Also zuerst mal hallo. Wenn man sich selber hört, wenn jemand über einen berichtet, dann spürt man, wie viel Zeit jemand investiert hat. Ich habe manchmal Intros über mich, wo ich dann immer mit dem Kopf schüttle und sage, na, das stimmt eigentlich gar nicht und es war anders und na, wo habt ihr das jetzt her? Ich habe mich gerade unfassbar gut abgeholt gefühlt gehabt und ich hätte mir gewünscht, dass ich früher so eine Klarheit gehabt hätte, mein Leben so klar erklären zu können. Also auch das, was du gesagt hast, auf viele Fragen, wenige Antworten. Du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst, was ich oft nicht erklären konnte. Danke dir, also super.
Cool, das freut mich, sehr gut. Weil du sagst, du wirst oft missverstanden auch. Du hast vor kurzem ein Video gepostet über dein Why. Ich hab's so ungefähr eine Minute lang, man kann es auf YouTube auf deinem Channel anschauen, ich habe es kurz zusammengefasst. Du glaubst an eine Welt, in der jede und jeder Chance haben muss, den eigenen Weg zu entdecken und ihn dann auch zu gehen. Jedes Leben hat eine Daseinsberechtigung, wir haben nur den Sinn des Lebens aus den Augen verloren. Deswegen möchtest du den Menschen helfen, sich zu erinnern, wer sie wirklich sind.
Ist das richtig? Genau so ist es. Also ja, also das, was du gerade gesagt hast, das glaube ich zutiefst. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Und ein großes Missverständnis unserer Gesellschaft ist allein, dass nicht jeder es schaffen kann, seinen Weg zu gehen und manche können, manche nicht. Und da wird Menschen sofort abgesprochen, ja, was ist denn mit dem Verkäufer an der Bilderkasse, der zwei Kinder hat und alleinerziehend ist? Was ist denn mit dem armen Schulabbrecher? Und ich habe einfach erlebt, dass gerade die Menschen, die aus Sicht der breiten Gesellschaft mit dem Rücken zur Wand stehen, gerade die müssen alles tun, um ein Leben zu leben, das mit Sinn erfüllt ist, weil du ja sonst nichts anderes hast. Aus deren Sicht am Anfang. Und ja, also das, was du gerade vorgelesen hast, dass jede Zelle meines Körpers sagt, ja.
Cool. Woher kommt die Motivation, dass du sagst, du willst Menschen unbedingt helfen oder sie eben auch motivieren?
Ich bin mal von einem Jugendlichen, von einem Lehrling gefragt worden, was motiviert dich alle? Warum bist du immer so motiviert? Und ich habe gesagt, die Antwort wird viele nicht gefallen, aber es ist die Wahrheit. Für mich ist es die Wahrheit. Wenn du weißt, dass dein Leben eines Tages enden wird und du weißt nicht, wann es sein wird, wird es heute sein? Wird es in 40 Jahren sein? Ich möchte 103 Jahre alt werden, aber was ist, wenn morgen was passiert? Wenn du dieses Wissen hast und sehr realistisch mit deinem Leben umgehst, dann musst du auch jeden Tag in der Früh, wo du aufwachst, mega motiviert sein. Weil du denkst, was ist, wenn es der letzte Tag ist? Mhm. Und Menschen sagen dann oft, ah, das ist so schwarzmalerisch, über den Tod nachdenken. Ich sage, nein, der Tod ist die größte Inspiration des Lebens, weil das ist die Deadline. Im Projektmanagement sagt man oft, the deadline is the biggest inspiration. Und ich sage, ja, auch für dein fucking Leben. Und das soll jetzt gar kein Instagram-Spruch sein. Es ist nur eine Realität, dass was ist denn, wenn es heute der letzte Tag ist? Dann muss ich daran arbeiten, diese Zitronen an meinem Leben für mich so auszuquetschen, so gut wie möglich. Mhm. Und dann ist die Frage, warum ist es mir so wichtig, dass andere ihren Weg finden. Nun, du schaust dein Leben irgendwann an und stellst dir die Frage, warum passiert mir das Ganze? Warum bin ich das Flüchtlingskind? Warum war ich der Schulabbrecher? Warum habe ich gestottert? Warum habe ich es erlebt, wie ein Vater, der alle Potenziale hat, so schwer traumatisiert ist von der Flucht und in der Psychiatrie landet und seinen eigenen Sohn nicht mehr erkennt? Warum passiert das mir? Und du checkst irgendwann, dass das Leben nichts anderes ist als alles, was du erlebst, was du meisterst, tust du nur deshalb, damit du anderen helfen kannst, die gerade am Anfang von diesem Weg stehen. Wenn du das einmal verstanden hast, dass das der Pfad des Lebens ist, das war der Moment in meinem Leben, wo ich verstanden habe, okay, ich durfte Erfahrungen machen, wo ich für mich meinen Weg gefunden habe. Und du weißt aber auch, wie das ist, wenn du dein halbes Leben lang lernst oder hörst, du nicht. Für dich geht's nicht. Das ist die Sackgasse. Mhm. Das ist halt so, Ali. Du hast jetzt die Schule hingeschmissen. Es gibt halt die Bildungsverlierer. Das ist, also laut Statistik, Menschen wie du schaffen das auch nicht. Und wenn du aber dann merkst, wenn du versuchst, genau die Ausnahme aus der Statistik zu sein, wenn du das mal hinkriegst und merkst, was du für ein Leben hast, willst du nie wieder zurückgehen. Und dann siehst du Menschen anders. Du siehst Menschen an, die ihr Leben aufgegeben haben, die andere aufgegeben haben, aber vielleicht noch 70 Jahre vor sich haben. Denkst, nein, wenn ich es schaffen kann, eine dieser Menschen wieder in sich selbst zurückzuverwandeln, sie daran zu erinnern, wer sie sind, dann habe ich es geschafft. Und deshalb arbeite ich viel mit Kindern. Mhm. Und das andere ist, dass ich in meinem Leben so viele Sachen, Firmen aufgebaut habe, in der Konzernwelt war und gemerkt habe, es steht und fällt mit der Führung und mit Leadership und Führungskräfte und Entscheider haben einen unfassbaren Einfluss auf das Schicksal und die Lebenszeit von Menschen. Und da kenne ich mich richtig gut aus in dem Bereich. Und deshalb versuche ich, die zu empowern, die andere wiederum entwickeln und die, die an einem Sprung sind, die Erwachsenen von morgen zu werden, rechtzeitig abzufangen, damit sie sich selber treu bleiben.
Gibt es da Bereiche, wo du sagst, da strugglest du auch dabei, was dir schwerfällt?
Also wo ich mir wirklich mal in die Hosen gemacht habe, war, da hat sich die österreichische Bundesregierung bei mir gemeldet und gesagt, in einer Haftanstalt gibt es 20 Häftlinge, ob ich mit denen arbeiten kann. Und ich dachte, das sind Jugendliche. Bei denen kannst du sagen, in einem Jahr kommst du raus und das Leben geht weiter. Das war nicht so, das waren erwachsene Häftlinge, die im Schnitt noch 7 bis 10 Jahre vor sich hatten. Und das habe ich aber erst 2 Tage vorher erfahren. Mhm. Und ich habe gewusst, das sind 20 Häftlinge und wirklich von den Taten, die sie gemacht haben, war alles dabei. Und dann kam ich an den Tag in dieses Gefängnis und der Wärter, der Hauptwärter kommt zu mir und sagt, ich habe sie gegoogelt, also hier werden es keinen motivieren. Und dann dachte ich, na super, dieser Einstieg. Und die Arbeit war dort, ich habe ihn gefragt, was wünschen Sie sich, was soll ich mit denen machen? Ja, wäre gut, wenn die ein bisschen mehr Respekt haben vor uns Wärtern und vor ihrem eigenen Leben. Und dann haben wir erzählt, dass die Wärter teilweise 90 Stunden die Woche arbeiten, Überstunden liefern, die fertig sind mit den Nerven. Und ich habe gedacht, irgendwie muss ich schaffen, dass ich die zusammenbringe, dass die merken, sie sitzen im selben Boot. Das war das Heftigste, was ich in meinem Leben machen musste. Am Ende war ich durchgeschwitzt, hab die alle angeschrien. Die Häftlinge, das war Wahnsinn, was da abgegangen ist. Aber am Ende haben sie sich umgedreht zu den Wärtern und haben applaudiert für die.
Okay.
Und am Anfang der Session, bevor es losging, ist eine Stunde vorher, wollte ich mich in diesem Turnsaal, wo das stattgefunden hat, das war so ein Aufenthaltsraum, Schrägstrich Turnsaal, wollte ich Wasser mit reinnehmen. Und der Typ dort sagt zu mir, sie dürfen kein Glas mit reinnehmen. Sag ich, warum? Sagt er, das ist eine Waffe. Sag ich, was meinen Sie? Kommen die da nicht mit Handschellen? Sagt er, na. Die kommen rein, setzen sich hin. Sag ich, ja, das sind 20 Häftlinge. Sind der Wärter da? Sagt er, ja, es sind 6 Kollegen da. Sag ich, und dann hat er gesagt, wenn es zum Zugriff kommt, keine Angst, hinter der Wand sind nochmal 6 Kollegen, aber in einem Schildkrötenpanzer. Sag ich, was meinen Sie? Sagt er, das sind diese Kampfpanzer.
Ja, Kämpfer vom Fußball.
So. Und falls es zu einem Übergriff kommt, soll ich 5 bis 10 Sekunden aushalten, dann ist Hilfe da.
Mhm.
Und mit dem Mindset gehst du da rein.
Okay, okay.
Da bin ich an meine Grenzen damals gekommen, da habe ich mir wirklich gedacht, bist du deppert und mein Ziel war nur, dass am Ende Wertschätzung auf beiden Seiten voneinander da ist.
Okay.
Es ist gut, dass die Leute verurteilen, wenn es passt.
Ja.
Und das war das, wo ich wirklich gestruggelt habe, wo ich mir gedacht habe, mein Leben lang wollte ich der sein, der für sowas geholt wird. Jetzt bist du plötzlich dort. Und dann gesagt, scheiß doch.
Jetzt, also, jetzt
fuck.
Okay, ja.
Weil was sagst du Menschen, die die nächsten 10 Jahre da drin sitzen? Und es hat wirklich funktioniert. Es hat super funktioniert sogar. da habe ich gestruggelt.
Ja.
Wo struggle ich noch? Ich habe immer dann ein Problem, wenn ich irgendwo hinkomme, in Schulen. Wenn ich Erwachsene kennenlerne, die wirklich Kinder abgeschrieben haben und die in Schubladen stecken und sagen, ja, die kannst du vergessen, die wollen nicht, naja, nicht jeder ist so. Wo ich einfach merke, dass alle meine Triggerknöpfe gedrückt werden und wo ich durchdrehe. Also wo ich dann wirklich komplett reinkippe in dieses, wie kannst du über ein 13-jähriges Kind so reden, weil die Vergangenheit von dem Kind scheiße war. Du weißt nicht, wie die nächsten 70 Jahre werden von dem Kind. Da struggle ich immer noch damit. Also da die Kontenance zu bewahren, ist schwer, wenn solche Themen sind. Wenn mir irgendjemand erklärt, die Jugend von heute will nicht arbeiten oder wenn jemand sagt, ja, der gehört halt schon zum alten Eisen mit 55, den kannst vergessen. Der ist halt so, der lässt halt den Stift um 17 Uhr fallen und denkst da, der wurde so nicht geboren. Also immer wenn man Menschen hernimmt und sie zu ihrem Nachteil entwertet, abwertet, ist mir wurscht, ob es Kinder sind oder ob es Erwachsene sind oder ältere Menschen sind, da habe ich immer noch ein Problem damit, weil mich das richtig verletzt und es tut mir richtig weh, wenn jemand über jemanden anderen so redet. Das ist ein Thema für mich. Also wenn andere Menschen in ihrer Würde nicht gesehen werden.
Ja. Also ich habe kürzlich die Geschichte von einem Vater gelesen, der einen Großhandel gearbeitet hat und da nicht unbedingt super behandelt worden ist. Kommt das ein bisschen von daher? Hat dich das so geprägt?
Das kommt hundertprozentig von dort. Also wie meine Familie teilweise behandelt worden ist, meine Mutter, mein Vater, teilweise, weil sie die Sprache am Anfang nicht konnten, ich selbst, als ich die Schule hingeschmissen habe, habe ich ganz viele Jobs gemacht. Und da habe ich einmal, war Silvester, und in Wien, beim Wiener Prater, wurde immer so Schnee aufgeschüttet auf einen riesigen Hügel und dann war so Snowboard-Kontext. Und ich habe dort als Security gearbeitet. Da hat man Leute gebraucht, die die Leute dort durchleiten und so weiter.
Ja.
Und ich war dort und ich konnte urgut Deutsch. Also in meiner Jugend hat meine Mutter immer darauf geschaut, dass ich sehr gut Deutsch lerne. Und ich weiß noch, dass ich dort bei diesen Securities gearbeitet habe und irgendwie der eine Chef der Securities zum anderen sagt, ja, da ist ja eh einer, den können wir da hinschicken. Sagt, ja, das ist halt irgendein Itch. Ja, und ich stand daneben und dachte, Digga, ich verstehe jedes Wort, was du über mich sagst. Ich stand daneben und die haben über mich geredet, als, weiß ich nicht, als würde ich nichts verstehen. In einer herabschätzenden Art und Weise. Und weißt du, wenn du sowas einmal erlebt hast, ich sage nicht, dass ich heute noch aufwache und wütend bin, das nicht. Aber wenn du mal etwas erlebt hast, dann verstehst du jede Seite, der es mal so geht.
Ja.
Also ich verstehe heute jede Minderheit, wie die sich fühlen. Und egal, ob es jetzt Frauen sind, die vielleicht irgendwo nicht die Rechte haben, die sie benötigen, sei es, dass es Menschen ist mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, egal was es ist. Ich stehe immer auf der Seite derer, die keinen Anwalt haben quasi, sagen wir es mal so.
Ja, okay.
Ja, im Leben, ja.
Man muss ja wirklich mit Fug und Recht sagen, du hast was aus dir gemacht, du, vor allem nämlich, weil du happy bist mit dem, was du tust.
Ich liebe mein Leben.
Das ist die größte Errungenschaft. Ja. Und du bist ja Verfechter für Chancengleichheit.
Ja.
Glaubst du, ist wirklich, also ist die Geschichte der Chancengleichheit wirklich wahr, die jeder alle Möglichkeiten? Oder man jetzt ausgenommen jetzt die Häftlingsgeschichte von vorhin natürlich, aber jetzt.
Auch dort. Bei den Häftlingen haben wir es geschafft, dass die Hälfte von denen gesagt hat, sie wollen sich intern weiterbilden.
Mhm.
Ja, also Chancen gibt es überall. Das Ding ist, Chancengleichheit ist möglich, wenn du mindestens eine Person hast, die wirklich, wie soll ich sagen, die an dich glaubt. Und zwar nicht als Objekt einer Erwartung von sich selbst, die bedingungslos an dich glaubt. Wenn du eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt, schaffst du alles. Also ich habe das ja erlebt. Ich habe in einer meiner ersten Dinge, die ich damals gemacht habe, als ich in der Konzernwelt war, dass ich ehrenamtlich bei der Jugendcaritas mit Jugendlichen gearbeitet habe, die abgehängt waren, aber richtig. Und dann kriegst du einfach so 10 Jahre später eine Nachricht von einer, die sagt, hey, du warst damals bei uns, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber ich wollte nur sagen, ich habe gerade mein Informatikstudium absolviert. Danke. Und das waren Jugendliche, wo mir jeder gesagt hat, ja, das kann nichts werden.
Okay.
Ja, ja. Du hast dann einen Jugendlichen aus Senegal, der dir irgendwann ein Foto schickt von seinem Zeugnis von der Abendschule für Informatik, wo du auch daneben stehst und denkst, gibt es nicht, das war der Busche, der damals da drin gesessen ist und sich dachte, und der noch zu mir gesagt hat, es interessiert ihn nicht, er sitzt trotzdem drinnen und wenn es langweilig ist, geht er. Ich habe nur zu ihm gesagt, gib mir eine Stunde, danach entscheide, ob du gehst. Und dann kam man in alle diese Workshop-Sessions und Jahre später hat er noch eine fucking Abend-HTL fertig gemacht. Ja, das kann mir kein Mensch erzählen. Also ich habe zu viel erlebt von Menschen, die abgeschrieben worden sind. Ja. Ich war in Berlin in den schlimmsten Brennpunktschulen. Ja, der ganzen Stadt, wo mir jeder gesagt hat, das Gewalt, das kannst du vergessen. Und trotzdem gab es dort immer wieder Menschen, die dir Jahre später sagen, danke. Ich habe jetzt da und dort eine Lehre begonnen zu machen. Auch wenn du mit Pädagogen und Pädagoginnen sprichst oder mit Menschen, die andere begleiten, die werden dir alles selber sagen. Hast du eine Person, die bedingungslos an dich glaubt und hast du irgendwie Chance zu den Möglichkeiten? Also in Österreich, Bildung ist gratis. Nur was ist, wenn du in einem Umfeld aufwächst, wo du den Zugang nicht hast, wo du gar nicht weißt, was möglich ist, wenn du niemanden hast, der dich ansieht und sagt, hey, ich stehe an deiner Seite, egal was passiert. Wenn du das nicht hast, wirst du schwer. Da wird es wirklich schwer. Auch da gibt es Möglichkeiten und Wege, aber das ist aus meiner Sicht die Mindestanforderung, dass man jemanden hat, der bedingungslos an dich glaubt. Und in einer Welt, wo jeder sagt, Leistungsgesellschaft, die Leute wollen nicht die Arbeitszahler, dann schau dir den an, Langzeitarbeitsloser. Wenn du so über Menschen redest, kreierst du halt das Problem. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Sprache schafft Wirklichkeit.
Ja, Sprache schafft Wirklichkeit und da aber sowas von.
Ja, okay, okay. Der Podcast heißt ja aber auch, es geht ein bisschen darum, herauszufinden, was so die unter Anführungszeichen geheimen Leidenschaften der Menschen sind. Jetzt bist du eine Person, die wirklich sehr ihr Privates eigentlich eh schon sehr im öffentlichen Raum ausbreitet. Gibt es trotzdem irgendeine Facette von dir, wo man sagen kann, der Ali ist auch noch ...
Dass die Leute also eines vielleicht ganz kurz. Ich habe in meinem Leben irgendwann gelernt, über alles zu sprechen, im Guten wie im Beschissenen, weil du dich ja noch dadurch nicht mehr angreifbar machst. Mhm. Ziemlich simpel. Also wenn du authentisch dein Leben lebst, und du bist die Person, die du gerade bist. Erstens hast du unfassbar viel Energie, weil du kannst jeden Tag der Fisch sein, als der du geboren worden bist und kannst 24 Stunden lang schwimmen und es ist nicht anstrengend. Das andere ist, niemand hat was gegen dich in der Hand. Also keiner kann irgendwas gegen dich haben, weil du eh schon sagst, hey, ich bin schon das, ich habe schon das. Was willst du mir noch erzählen?
Also du bist der Mensch weniger Geheimnisse.
Weil es einfach gesund ist.
Ja, okay.
Natürlich habe ich Geheimnisse mit meiner Frau und so. Aber das sind Dinge... Aber eigentlich auch weniger. Also, so. Und die Frage war, was ich noch bin. Mhm. Was bin ich noch? Was bin ich noch?
Du bist ja schon sehr viel, ja.
Naja, was ich wirklich bin, sehen die Menschen oft nicht. Also, was ich wirklich bin und wo ich wirklich ich selbst bin, ist in der kompletten Stille und alleine sein. Die Leute sind oft verwundert, wenn sie eng mit mir arbeiten, da ich ein ziemlicher Einzelgänger bin. Mhm. Ich gehe alleine essen, ich setze mich allein ins Kino. Am liebsten bin ich nur mit mir allein. Du kannst zu einer Veranstaltung gehen mit mir, da sitzen 1000 Leute im Publikum, alle feiern dann irgendwas von mir und ich sitze am liebsten alleine hinten, komplett abgeschottet. Wenn ich Tage für mich alleine habe wie gestern, gehe ich spazieren. Und dann weine ich einfach 2 Stunden lang. Gestern habe ich mir Musik reingezogen, damit ich endlich mal aus meinem Körper das alles rausbekomme, was ich eigentlich von anderen abfedern muss. Gestern bin ich auf den ersten Bezirk spazieren gegangen und habe irgendwelche schwedischen Lieder gehört, die ich vor ein paar Wochen aufgeschnappt habe und habe nur geheult. Und es war so heilsam, was ich auch bin. Das bin ich auch alles. Mhm. Und ich sag's den Leuten auch manchmal, aber die glauben mir das nicht. Die sehen nur das, was sie sehen wollen.
Ja gut, aber wie kann man das vorstellen, dass, wie du gesagt hast, oder? Das geht alles in dich rein und irgendwann muss das mal raus.
Aber ich bin auch ein kompletter Einzelgänger.
Ja.
Also ich bin am liebsten einsam und alleine, brauche aber auch die Menschen natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber die Leute manchmal sagen, ja, du gehst alleine essen, sage ich, ich will alleine mit mir gehen, dankeschön. Ich brauche das für mich alleine. Ich sitze manchmal, wenn ich irgendwo bin, alleine um 3, 4 in der Früh, schauend einfach nur in den Himmel und bin der glücklichste Mensch der Welt. Also ich brauche, das hört sich auch so komisch an, das glauben mir die Leute erst dann, wenn sie mich auch näher kennen. Ob mich einer beschimpft oder mich einer gut findet, ist für mich dasselbe. Weil ich irgendwann gemerkt habe, ich bin nicht der Applaus oder die Bewertung von außen. Mhm. Und ich folge halt ganz stark meinem innersten Sinn und das ist halt so ein kleiner Ali, der durch die Welt geht und sich denkt, schau mal halt drauf, dass die Zeit, die ich da habe, ich den noch kleineren Ali irgendwie stolz mache. Und die sind immer überfordert, wenn ich ihnen sage, ich muss jetzt allein sein. Oder die sagen, oh Gott, es tut uns leid, Herr Malocci, wir haben uns verspätet, sie waren jetzt eine Stunde lang auf uns gerade und ich denke mal, hey, danke für die Zeit. Also dieses Introvertierte, das checken die Leute nicht. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner, introvertierter Typ, der auch niemals in seinem Leben zum Beispiel wen anreden wird. Weißt du, ich bin jetzt von dir hier eingeladen worden, wir haben uns getroffen und dann komme ich, da weiß ich, das ist eine Einladung von dir. Das heißt, ich bin willkommen in deiner Welt. Mhm. Da komme ich auf sie zu. Servus, wie geht's und so. Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie mich angesprochen und gesagt, hey, du bist ja der Ali von Watch Du. Ich hätte sie in 100 Jahren nicht angesprochen, weil ich ihr nicht am, der erste Gedanke war, wow, die würde ich gerne heiraten. Da habe ich mir gedacht, boah, die wird sicher 1000 Mal angesprochen und so und jetzt will ich jetzt nicht auch noch der eine Typ sein, der um die Ecke kommt und sie nervt und sagt, hey, hallo. Also, okay. Und das kennen die Leute von mir nicht. Ja. Also ein hochintrovertierter Typ.
Ja, ich bin vor kurzem mal auf den Begriff gestoßen, laut Introvert. Das trifft es eigentlich dann vielleicht ganz gut.
Das ist der Chris Du.
Ja, genau, richtig. Ja.
Der Chris Du, ja. den von dem kann ich das sehr gut ab, das verstehe ich gut,
ja.
Weil er hat das ja auch so beschrieben, hat gesagt, das glaubt man ihm nicht,
ja.
Aber er steht manchmal in der Ecke rum und denkt sich, hallo, so quasi und ist überfordert.
Ja.
Und so geht es mir auch.
Okay, okay. So, jetzt kommen wir zur ersten Rubrik von heute. Durch den Tag mit Ale Maloci. Ich gehe mal davon aus, dass deine Tage nicht so Standard 9-to-5-Tage sind. Aber wie würdest du so einen durchschnittlichen Tag von dir beschreiben?
Durchschnittlicher Tag ist, dass ich zu Hause bei mir aufwache. Also ich schaue wirklich, dass ich zu Hause penne.
Ja.
Dann ist es wirklich... Meine 5-jährige Tochter pennt neben mir,
mhm.
Ja, und die 1,5-jährige mit meiner Frau. Das ist für die 5-jährige total wichtig, weil wir immer so ein Ritual haben. Das heißt, mein durchschnittlicher Tag beginnt am vorigen Abend schon.
Mhm.
Also mit der Familie, wir alle gemeinsam ins Bett gehen, ich mit der kleinen Geschichten lese, ihren Rücken massiere, wir dann über 3 Dinge reden, über die wir beide dankbar sind. Und so beginnt dann am nächsten Tag auch der Tag in der Früh. Und sie wacht meistens auf, Papa! Und ich so, bitte, ich will noch schlafen. Komm, geh mal spielen. So. Das ist meistens so 6:30, 7 Uhr. Ich komme ins Wohnzimmer, spielen was, dann wacht meine Frau schon auf, mein Baby. Und in der Früh ist dann so, ich schaue meine Frau an, oder sie schaut mich an und der eine macht dem anderen dann auch einen Kaffee.
Mhm.
So. Dann Frühstück für die Kids und hin und her. Dann nehme ich meine Supplements, das ist mir ganz wichtig, meine ich brauche wirklich diese Nährstoffgeschichten.
Okay.
Und dann ist es so, dass ich in der Früh, für mich wird es ein guter Tag, wenn ich Zeit habe, duschen zu gehen und auch meine Glatze zu rasieren. Das hört sich komplett komisch an, aber wenn meine Glatze rasiert ist, bin ich ich selbst. Das hört sich ganz komisch an, ja. Aber das brauche ich wirklich.
Spannend, okay.
Wirklich, ansonsten kommt mir vor wie so ein komischer Tannenbaum, der gerade seine Haare verliert. So. Und dann brauche ich immer kurz Zeit für mich, dass ich mich sortiere und ordne und alles für den Tag packe. Also ich bin ein echter Nerd. Wenn du mich anschaust, ich habe da so meine Tasche und da ist der Laptop drin, das iPad drin, meine ganzen Adapter und so, die ich brauche. In der Vordertasche ist so meine Brieftasche und meine Visitenkarten-Ding und meine Kopfhörer. Die sind alle so schön nebeneinander sortiert.
Mhm.
Ich brauche voll die Ordnung.
Okay.
Oder entweder habe ich die volle Ordnung oder scheiß drauf. Also hätte eine Bombe eingeschlagen. Wirklich. Also da okay. Denkst du, was ist da los? Und dann ist der Tag so, dass ich ehrlich gesagt mir halt meistens habe ich einen Auftritt irgendwo oder eine Beratung oder so. Aber aktuell ist zum Beispiel so, ich habe zwischen September und Ende November über 50 Auftritte in 7 Ländern.
Ja, okay.
Was ein Wahnsinn ist, ja.
Mhm.
Aber ich schaue, dass ich meistens maximal 2 Nächte weg bin. Das ist schon die Ausnahme. Und dann geht es meistens los. Ja. Es kann sein zum Airport, mit dem Zug oder mit dem Auto, je nachdem, wo ich hinkomme. Und ich schaue dann auch immer, dass ich viel früher schon bei den Veranstaltungen bin.
Mhm.
Das heißt, ich komme hin, lerne die Leute kennen, ich groove mich ein. Dann ist meistens eine Keynote und danach gibt es meistens Besprechungen mit dem gesamten Team, welche Dinge sind reingekommen, welche nicht. Aber wenn ich einen Auftritt habe, kannst du mich 2 Stunden danach vergessen.
Mhm.
Ich bin fertig und ich muss dann zum Waldstück fahren oder in einem Park und dann sitze ich vor einem Baum und schaue nur einen Baum an. Und an klassischen Tagen, wo ich arbeite, esse ich auch erst ab 11 Uhr.
Okay.
Und spätestens um 16 Uhr.
Okay, ja,
also wenn ich viel unterwegs bin und ich hatte letzte Woche in 4 Tagen 6 Auftritte.
Mhm.
Und damit meine ich aber nicht klassisch dieselbe Keynote immer, sondern du bist bei den obersten Chefitäten der Polizei. Du bist bei einer Führungskräftemannschaft. Du musst dir alles auch vorbereiten. Das heißt, jede Keynote, die ich halte, hinter der ist im Schnitt 20 Stunden Arbeit, wo nicht mal die Recherche dabei ist.
Okay.
Ja, und der Tag schaut dann auch so aus, dass ich mir dann anschaue, was ist am nächsten Tag los? Was muss ich vorbereiten?
Mhm.
Baue die ganzen Konzepte nochmal um. Und am Abend ist dann so mit Familie spielen und dann, wenn die Kids endlich schlafen, schauen wir, dass wenn wir Energie haben, meine Frau und ich auf der Couch abhängen.
Okay.
Und wirklich quatschen und reden und wie geht's dir und wie geht's mir.
Also nicht Netflix und chill, sondern wirklich inhaltlich
noch. Auch manchmal,
ja.
Aber selten. Es kommt wirklich je nachdem drauf an, was gerade los ist. Also wenn ich in einer anderen Stadt aufwache, schaue ich, dass ich in der Früh irgendwie Sport mache.
Ja.
Das ist mir urwichtig. Und am Abend, witzigerweise, wenn ich auch nicht zu Hause schlafe, immer Zeit für die innere Einkehr. Also jetzt hat kurz mal wieder begonnen, dass ich zum Beispiel auch in Wien, bevor meine Tochter aufwacht, um 5 selber aufwache und dann 20 Minuten meditiere zum Beispiel. Das habe ich wieder begonnen. Das habe ich früher viel gemacht, als ich Unternehmer wurde. Dann wegen den Kindern aufgehört, aber damit fange ich jetzt zum Beispiel wieder an.
Okay. Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Morgensport, was machst
du? Dehnungsgeschichten und Laufen.
Ernährungsergänzung, was hast du rein?
So Magnesium, Zink, Cobinol, Q10, dann gibt es, scheiße, wie heißt denn das? diese blaue Box in den Apotheken. Ah, das ist urbekannt. Da gibt es so eine Vitaminergänzungsgeschichte und immer wenn so Grippesaison ist und ich viel unterwegs bin, hau ich mir das jeden Tag eins rein. Solche Geschichten sind es. Okay. Ja. Und Vitamin D, aber extrem hoch dosiert. Mhm. Aber nur in Abstand von einigen Tagen. Ja.
Okay. Und bist du Team so To-Do-List oder eher chaotisch? Und
früher viel To-Do-List, extrem viel. Und dann habe ich begonnen, mit Top-Entscheidern auf der Welt zu arbeiten. Und wenn du mit Vorständen arbeitest, wenn du mit den besten Entscheidern der Welt arbeitest und einfach 99% dir sagen, dass sie keine To-Do-Liste haben, sondern die wichtigen Dinge im Kopf haben, der Rest ist im Kalender und sie kennen ihre Top-Prios. Dann schmeißt du die To-Do-Liste weg.
Okay.
Also ich habe nur dann eine To-Do-Liste, nur dann, wenn meine Assistenz oder mein Team oder so gerade nicht available ist, dann habe ich so eine To-Do-Liste oder für den Tag ungefähr eine, aber ich habe aufgehört damit. Okay. Und seitdem funktioniert es auch besser.
Okay, und lieber analog oder digital?
Bei was?
Kalender, To-Dos und so weiter.
Wenn ich könnte, würde ich am liebsten analog. Mhm. Aber da ich ein Team habe, mit dem ich Dinge organisieren muss, haben wir die Dinge digital, was urgeil ist. Aber wenn ich könnte, würde ich alles analog machen.
Ich hätte ja so eingeschätzt, dass
würde ich alles analog machen.
Viel lieber analog arbeiten.
Ich liebe meine Füllfeder, ich liebe meinen Kugelschreiber, ich habe 100 Notizblöcke zu Hause.
Okay. So, jetzt 2011 hast du Watcher 2 gegründet. Mhm. Dann gab es einen schrittweise Rückzug, mittlerweile bist du völlig draußen. Mhm. Was bleibt?
Von Watcher 2?
Ja, für dich persönlich.
Weißt du, das Ziel von Watcher 2 war, eines Tages zu beweisen, dass jede Geschichte zählt. Und die Vision war, eines Tages haben wir 100 Videos und der Bundespräsident ist genauso drauf wie jemand aus dem öffentlichen Dienst. U-Bahn-Fahrer, Taxifahrer, U-Bahn-Fahrerin, wie auch immer. Dieses Ziel, ich habe diese Ziele alle viel zu früh erreicht und irgendwann haben wir im Monat 100 Videos gemacht.
Ja.
Ich meine, das war irre. Das war verrückt. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und da war nie ein Businessmodell dahinter, sondern die Idee war, ich habe einen Vollzeitjob, habe Geld und mache das so nebenbei. Und das Ding wurde dann schnell groß und ich habe dann nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe bei vielen Dingen mir gedacht, wird schon, wurscht. Und dann entfremdest du dich immer mehr und dann hockst du nur in irgendwelchen Management-Meetings drin. Und das Firma wächst zwar und wird größer und geht in andere Länder, aber dieses, ich möchte selber hinter der Kamera sitzen, mit Menschen sprechen und das für die Kinder bauen, das war ich nicht mehr. Und ich habe bei der Firmengründung schon damals gesagt, beim Notar habe ich gesagt, in 3 Jahren bin ich ersetzbar. Es kam, das war dann wirklich auch so, nur es war so schlimm, weil ich war schon so am Anschlag. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, ich habe mich nicht mehr gespürt. Du expandierst in mehrere Länder, du weißt du, bei der ersten Gründung. Heute würde ich 1000 Dinge anders machen, aber was bleibt? Es bleibt, dass es eine unfassbar tolle Idee war und ist. Und was wirklich aber bleibt, ist, dass meine Annahme richtig war, dass jede Geschichte zählt.
Cool.
Also die Annahme, mit der ich Watcher 2 entwickelt habe, war, ich wollte der Welt beweisen, dass es Zickzack-Werdegänge gibt. Ich wollte beweisen, dass jede Geschichte andere inspirieren kann. Das war eigentlich das Ding. Ich wollte beweisen, dass Nobodies, die keiner kennt, eine Geschichte haben, die andere inspirieren kann. Und diese Hypothese wurde bestätigt, und zwar ziemlich sogar, und das bleibt auch, also das ist auch heute Teil meiner Arbeit.
Du lieferst mal eine super Überleitung. Meine nächste Frage ist nämlich, wenn man auf so unkonventionellen Wegen unterwegs ist, so wie du es ja auch bist, dann gibt es immer wieder die Leute, die das absolut verteufeln und die Naysayer, die einen runterziehen. Mhm. Von manchen kann man sie distanzieren, von manchen sollte man sie auch distanzieren, andere kann man überzeugen, manche bleiben so trotzdem im Leben. Mhm. Wie bist du mit dem umgegangen?
Du musst solche Menschen lernen zu umarmen. Diese Menschen, die sowas verteufeln, das sind echt arme Schweine, weil die selber niemals die Chance bekommen haben, ihren Pfad zu gehen. Also Menschen, die sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, die diese Sachen verteufeln, das sind Menschen, die in ihrem Leben am liebsten was anderes machen wollen. Aber sie haben es nie gedurft. Sie durften es nicht. In ihrem Umfeld hat man es ihnen nicht entweder nicht zugemutet und hat ihnen das abgesprochen oder ihnen das Gefühl gegeben, wenn du das machst, wir verstoßen dich quasi aus der Familie. Mhm. So. Und das sind genau Leute, die dir sowas quasi vorwerfen. Das geht nicht, jeder kann das nicht machen. Ja, wer bist denn du? Wer tut denn sowas? Ja, wie denken die anderen? Das heißt, solche Menschen musst du umarmen in deinem Leben. Du musst mit ihnen wirklich behutsam umgehen. Du darfst sie nicht beleidigen oder sie nicht zurückspielen, weil das sind wirklich arme Schweine manchmal, sondern nein, wenn solche Leute mir begegnen, dann habe ich höchsten Respekt davor, dass sie ein Leben leben, das nicht ihres ist. Weil das musst du mal hinkriegen. Hey. Du musst mal ein Leben leben, wo du dich selber verleugnest. Das erwachsener Mensch, der mit 40, 50 Jahren alle Chancen hätte. Ja? Zwei gesunde Hände hat, selber Geld verdient und immer noch nicht das eigene Leben lebt. Wie gehe ich mit denen um? Ich trenne diese Person und deren Haltung von dem Menschen, der sie ist. Ich habe immer wieder Leute, die mir das sagen. Und weißt du, ich habe früher versucht, Leute zu missionieren. Niemand wird mir missioniert. Ich bin nur mehr für Leute da, die wollen. Ich mache meinen Mund auch nicht auf und will niemandem mehr helfen, außer die Person bittet mich darum. Wenn mich jemand darum bittet, bin ich da. Zu 100%. Aber auch wenn ich daneben stehe und mir denke, bist du deppert, Alter. Ich sag nichts.
Ja, sympathischer Zugang. Aber
das ist ganz wichtig. Also versuche nicht, Menschen zu bekehren. Das ist total übergriffig. Mhm. Darf man nicht. Never ever.
Guter Tipp. Viele verbinden mit dir den ultimativen Unternehmer.
Ja.
An was arbeitest du jetzt gerade?
Ich war jetzt gerade in Schweden beim IDG Summit, beim globalen Inner Development Goals Summit, wo 1300 Leaders aus der ganzen Welt zusammengekommen sind. Oh, wirklich aus großen Unternehmen auch, die gesagt haben, shit, um diese ganzen Klimaziele und die ganzen Sachen da draußen zu erreichen, müssen wir innen drin an uns arbeiten. Das heißt, also gibt es diese SDG-Goals, die Sustainable Development Goals von der UN, die unfassbar großartig sind. Und das Problem ist, du kannst nicht mit demselben Verhalten diese Ziele erreichen, wenn das Verhalten unsere Welt dazu gebracht hat, so zu sein, wie sie ist. Und irgendwelche klugen Köpfe haben vor ein paar Jahren entwickelt die IDGs, die Inner Development Goals, wo du ein paar Skills hast, 23 Skills, und wenn du die verstehst und die trainierst und schulst und so, dann sorgst du dafür, dass Menschen auch ihr Verhalten verändern. Mhm. So. Ich habe seit ein paar Jahren ein Institut, wo wir auf Anfrage für, muss man zugeben, größere Institutionen ziemlich geile Trainingsprogramme bauen und Entwicklungsprogramme bauen auf Persönlichkeitsentwicklungsebene. Da sind riesengroße Unternehmen dabei. Ja. Und das funktioniert gut, nur auf Anfrage. Und ich war auf diesem IDG Summit jetzt in Stockholm und bin so berührt zurückgekommen, dass ich gesagt habe, aus. Das nächste Ziel ist, mein Institut, das wir haben, zu öffnen und all dieses Wissen, wie man diese Skills trainiert, wie man sich als Persönlichkeit entwickelt, die wirklich diese Welt auch besser macht, das möchte ich jetzt beginnen, auch wirklich zu öffnen für alle, die wollen. Okay. Nicht mehr auf Anfrage, nicht mehr auf Dinge, sondern wirklich für alle zu öffnen. Also ich wollte immer Schuldirektor werden, war einer meiner Wünsche, und ich möchte das geilste Entwicklungsinstitut bauen für Human Development. Es heißt auch, das Institut heißt Future One Ownership Institute for Human Development. Und es ist de facto ein Menschen einmal zu zerlegen und nochmal zusammenzubauen, dass die Person zukunftsfit wird. Mhm. Und ich bin zurückgekommen nach Schweden vor 2 Wochen und wusste, okay, jetzt ist die Mission da. Let's go. Also das ist eine Mission, die ist so viel größer als ich. Und das wird jetzt umgesetzt. Und ich sammle gerade Leute, mit denen ich das mache, die das besser können als ich und so. Und damit möchten wir echt die Welt zumindest ein bisschen versuchen mitzuverändern. Ja.
Zusätzlich dazu hast du ja noch 2 Kinder und eine Partnerin.
Ja, mega.
Und die große Frage jetzt natürlich, wie geht sich das alles aus?
Naja, du musst halt, also für mich gibt es Arbeit und Familie. Sonst kommt da nichts dazwischen. Also zum Beispiel, ich hatte letzte Woche in 4 Tagen 6 Keynotes in 3 Ländern. Das heißt, das an einem Tag auch manchmal 2 Dinge. Ich habe demnächst etwas, wo ich an einem Tag 3 Sachen habe. Dafür habe ich aber jetzt dann 10 Tage, wo ich in diesen 10 Tagen heiße 3 Tage habe, wo ich einen Termin habe. Heute ist einer davon. Da habe ich alles reingestopft. Morgen ist nichts. Oder auch morgen Vormittag mache ich ehrenamtlich einen Workshop für Social Entrepreneure, aber danach habe ich nichts mehr. Donnerstag habe ich nichts, Freitag habe ich nichts, Wochenende ist frei. Dann die Woche drauf, Montag, Dienstag, Mittwoch ist nichts. Das heißt, ich bin extrem gut darin, hocheffizient Dinge zusammenzugeben. Das sind halt Tage, da muss ich dann voll da sein. Also wirklich, da muss ich mental topfit sein. Aber auch die letzten 5 Tage oder 4 Tage war ich faul wie ein Eichkatzel. Bin ich rumgesessen, habe nichts gemacht, wir waren im Spiel mit der Familie. Das heißt, ich habe so eine 6-10-Regel, alle 6 Wochen 10 Tage frei. Und dafür die 6 Wochen sind mega, maximal 2 Tage auswärts, obwohl es ist meistens auch nur ein Tag auswärts, muss man sagen. Und im Sommer zum Beispiel, 2 Monate habe ich jetzt nicht gearbeitet, bis auf einen einzigen Termin. Und wir haben einen Roadtrip mit der Familie gemacht, 4 Wochen oder so. So versuche ich es zu machen. Weißt du, ich versuche, da, wenn ich da bin, bin ich da. Und wenn ich weg bin, bin ich weg. Aber das geht auch ziemlich gut. Also jetzt auch ab Mitte Dezember, dann bis Mitte Jänner mache ich, glaube ich, nichts. Mhm. Und da picke ich mit der Family zusammen, was schon manchmal zu kurz kommt, aber das wird auch wieder besser. Zeit für mich selbst.
Mhm. Also, das wäre jetzt meine eigentlich schon fast letzte Frage.
Ja.
Deine Familie ist versorgt, beruflich gibt es nichts zu tun, du hast da sonst keine Verpflichtungen. Wo findet man dich dann und was tust du dann?
Also ganz ehrlich, wahrscheinlich auf meiner Couch liegend mit einer Nintendo Switch und aktuell FIFA 2025 zockend. Ja, also aktuell ist es das. Oder, dass ich halt wirklich da, wo wir gerade das Interview machen, hier beim Café Rondell hier oben sitze, am Kahlenberg mit Blick über Wien und einfach nichts mache. Also wirklich, ich sitze dann wirklich da ohne Agenda und dann sitze ich halt dann 3 Stunden da. Und Leute sagen, was hast du gemacht? Sag ich, kennt ihr das? Einfach sein. Darf auch sein.
Okay.
Das ist das. Entweder Switch spielen, Nintendo Switch spielen,
ja.
Oder einfach abhängen und ins Nankastel schauen.
Zu FIFA ganz kurz. Ja. Ich hab von FIFA 96 bis jetzt 23 jede Ausgabe gespielt.
Ja.
Ich habe jetzt aufhören müssen, weil ich habe eine leichte Tendenz dazu, Ultimate Team süchtig zu werden.
Damit fange ich gar nicht an.
Okay.
Also ich habe gesagt, ich fange mit Ultimate Team nicht an.
Gute Entscheidung, ja.
Sondern ich mache es immer so, wenn ich 5 Minuten habe, ich schalte ein. Ich habe meistens irgendein Champions League Turnier laufen.
Okay.
Aktuell spiele ich Bayern. Dann zockt er einfach bam, 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 bam. 2x6 Minuten, fertig.
Ja, gut.
So mache ich es.
Clever, ja.
So mache ich es.
Okay, jetzt zur Abschlussrubrik. Die nennt sich Was sehen, was hören, was lesen. Inspiriert von den 3 Affen, die sich die Augen, Ohren oder den Mund zuhalten, möchte ich jetzt von dir 3 Tipps, Empfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen haben. Was sollte man sich unbedingt anschauen?
Wenn man wissen möchte, wie ich denke, welcher Film in meinem Kopf abbrennt, dann der Film Coach Carter mit Samuel L. Jackson, dann verstehen die Leute, wie ich arbeite.
Okay.
Die machen mir das Gefühl, ich bin ein sehr harter Hund, aber dann verstehen sie, dass ich das pure Liebe mache und wie sehr ich an Menschen glaube. Der Film. Und wenn Leute wissen wollen, wie ich mein eigenes Leben bis jetzt gesehen habe, 8 Mile. Mit Eminem, das ist...
Also wir machen dann
Blueprint meines Lebens.
Noch einen kurzen Rap-Battle sozusagen.
Genau, also das ist... Genau.
Und was sollen Sie anhören?
Also ich würde wirklich den Leuten wirklich empfehlen, was sollen sie hören? Ich meine, ich höre halt Coldplay, ja? Also habe ich aber auch erst vor 3 Jahren entdeckt, davor wusste ich nicht mal, dass es die Band gibt. Also
könnte auch ein Hörbuch sein oder Podcast, alles mal hören ist ja...
Nein, ich würde Ihnen wirklich Coldplay empfehlen und zwar das letzte Album Moon Music und sich einfach darauf einzulassen, es hört sich an wie ein Kinderalbum, aber manchmal müssen wir solche Sachen hören. Ganz viel la 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 la, aber das würde ich empfehlen.
Okay, und was lesen?
Lass mich kurz überlegen... Bist deppert, das ist ein Buch, für das musst du halt bereit sein. Das nennt sich Die göttliche Matrix.
Okay.
Das ist heftig. Also da geht es um Quantenphysik. Das habe ich gelesen, einer meiner tiefsten Lebenskrisen. Von dem Greg Braden, wenn man den irgendwie googelt, ein bisschen so esoterisch angehaucht. Das einmal weglassen. Das Buch ist mir zufällig in die Hände gefallen. Mhm. Das nennt sich die göttliche Matrix, wie alles mit allem verbunden ist. Das schaust du an und denkst, Alter, was ist denn das jetzt? Und ich habe damals reingelesen und ich habe das gesamte Buch in 2 Tagen fertig gelesen und plötzlich waren viele Dinge, die ich in meiner Jugend, als ich einsam war, oft verstanden habe, die für mich logisch waren, die ich aber als Erwachsener mir wieder weggedacht habe, das war plötzlich wieder da. Also da geht es um Quantenphysik, da geht es, wie Dinge zusammenhängen, um das große Netz, in dem wir alle drin sind. Und das ist ein Buch, das mich, boah, das hat mich wieder geerdet. Das war so geil. Also wenn ich dann das Buch nur denke, geht es mir in der Sekunde wieder besser. Greg Braden, das große Netz oder so, oder die große oder die göttliche Matrix, wie alles mit allem verbunden ist. Irgendwie so.
Okay,
cool. Kann ich nur empfehlen, ein Megabuch.
Cool. Ja gut, Ali, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war richtig cool.
Ich danke dir. Ziemlich cooles Format, hey.
Dankeschön, das freut mich. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Haben wir wieder was gelernt.
Alles Liebe, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.